Hallo und herzlich willkommen zu Folge 77 von Ready for Review, aufgenommen am 15. September 2025, nach einem sehr kurzen Vorgespräch, schon um 8.45 Uhr. Und wie immer mit dabei und trotz Schnapszahl ohne Schnaps heute, die Sandra. Grüß dich.
Guten Morgen. Es wäre echt schon schrecklich, wenn ich am Montag früh schon mit Schnaps anfangen würde. Dann muss das Wochenende echt scheiße gewesen sein.
Aber ich weiß nicht, so ganz morgen, also wenn man jetzt frei hat, ne, jetzt Urlaub, ja, dann manchmal kann es auch ganz nett sein, morgen schon ganz leicht einsitzen zu haben, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, ich erinnere mich an eine Moselfahrt, die früh morgens losging und wo wir irgendwie sehr gut fanden, sehr früh schon morgens Aperol Spritz zu trinken.
Oh.
Ja, aber wir haben uns erst nicht übertrieben, es ist nur so ganz leicht immer,
okay.
Ja. Man hat die Freizeit genossen, dass kein Auto fahren musste und ja.
Ja, sehr gut. Sehr
ja,
gut.
Das ist natürlich kein Aufruf dazu, Alkohol zu trinken. Ja. Außer eure Projekte sind wirklich schlimm. Ja.
ich korrigiere auch da nicht, dann ist es eher ein Aufruf, das Projekt zu wechseln.
Das ist das, ja, das wäre noch besser, ja. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, starten wir direkt durch. Hausmitteilung haben wir, und zwar ganze zwei. Hast beide du mitgebracht.
Genau. Und ich habe es wieder mal bei der letzten Folge verpasst, Discord mit unserer neuen Folge zu füttern. Da habe ich gesagt, okay, das muss ich irgendwie automatisieren. Und da ist mir aufgefallen in anderen Discord-Channel, dass sie einen Monitor-RSS-Bot haben, wo sie halt RSS-Feeds abonnieren. Und da wird immer gleich ein neuer Forum-Eintrag gemacht. Das habe ich gleich bei uns installiert und scheint zu funktionieren. Mal gucken, wie das jetzt mit dieser Folge aussieht.
Ja, dann ist er halt fest.
Ja, genau. Und wir haben Feedback erhalten wegen der Bund-ID. Es gibt wohl auch eine App für Linux, unter Linux. Auf Mastodon hat uns Mümmel darauf hingewiesen und im Discord der Ben. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das auch funktioniert, denn ich habe jetzt einen Anwendungsfall. Ich wechsle nämlich ich mache gerade einen Girokonto-Umzug und ich muss die Kfz-Steuer per Lastschrift aufwechseln. Und das muss man beim Zoll ändern. Und ich kann das Schriftverfahren nur ändern, wenn ich eine Bund-ID habe, unter anderem. Und deswegen werde ich das mal zeitnah mal ausprobieren.
Großartig, das klingt so richtig schön durchdacht, ja, aber...
Naja, ich hatte mich gefreut, weil die haben auch eine Anmeldung verfahren über Elster. Da ich so, ja klar, Elster habe ich, aber genau das wird dann über Elster nicht unterstützt.
Ja. Ich habe jetzt großen Spaß. Ich muss jetzt bis nächstes Jahr meinen Führerschein umtauschen. Und dann hast du so den Spaß, dass du so einen Auszug aus irgendeinem Verzeichnis brauchst. Das hat aber nur die Behörde, die deinen Führerschein ausgestellt hat. Und dann bin ich da auf die Webseite gegangen und habe gedacht, das Problem werden ja viele haben. Ne? Da wird doch bestimmt so ein Link sein, hier klicken Sie einmal durch, kam nix. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, den habe ich dann so sinngemäß geschrieben, hier sagt mir mal bitte, was ihr braucht, ich brauche mal diesen Wisch. Ich habe glücklicherweise noch ein Foto von meinem Personalausweis, von meinem Führerschein unaufgefordert mitgeschickt. Und dann kam das einzige Positiv, in der automatischen Antwort stand drin, ja, übrigens, wenn Sie diese Bescheinigung brauchen, die schicken wir innerhalb von 5 Tagen dann zu. Aber auf der Webseite nichts dazu, ne? Nur wenn du selber bei denen umtauschen willst, also ja, so läuft das, Digitalisierung.
Naja. Das war unsere Hausmitteilung.
Genau, ging schon ein bisschen in die Woche rein, aber da interessieren wir uns jetzt vor allem über deine Woche. Was war denn so los?
Ja, ich habe unerwartet schon am Mittwoch meinen Laptop, neuen Laptop per Post bekommen. Und der Postbote kam 10 Minuten, bevor ich mich auf den Weg nach Bonn machen muss. Das heißt, ich habe das angenommen, habe mich gefreut und bin ins Auto gestiegen und bin losgefahren, gedüst. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, das einzurichten. Das lag aber an mir, denn ich dachte so, ja, ich habe zwar ein Backup in der Cloud, aber es wäre vielleicht toll, wenn ich das mal auf der externen Festplatte mache. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass es vielleicht 3-4 Tage dauert, bis ich ein komplettes Backup von meinem alten Laptop mache. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich mache das Backup einspielen übers Internet, so dass es ja, irgendwie 12 Stunden gebraucht hat, bis er alles rüberkopiert hat. Das kann man sagen, ich hätte vielleicht mal aufräumen können, ja, habe ich aber nicht gemacht. Aber es hat funktioniert, einfach das Home-Verzeichnis überkopieren. Sobald alle Dot-Files schon da waren, konnte ich anfangen zu arbeiten. Das Einzige, was ich nicht bedacht hatte, ich hätte die Nextcloud-Sync mal ausmachen sollen, und hat die Nextcloud gesagt, ach, das ist ja leer, dann lösche ich das mal alles. Und dann irgendwann jetzt sind die Dateien wieder da vom Backup und jetzt synchronisiert er sich schön wieder mit meiner Nextcloud. Also das ist so ein bisschen Dummheit an der Stelle, aber na gut. Ansonsten, alle Einstellungen sind da. Ich musste noch ein paar Apps nochmal nachinstallieren und ja, funktioniert. Knackpunkt war die Docking Station. Da hatte mir der Support geschrieben, kann sein, dass es nicht hundertprozentig funktioniert. Ich kann mich nicht beklagen. Angesteckt, funktioniert wie geschnitten Brot. Und der Lukas hat mich darauf hingewiesen, dass er sich nervt, dass der Lüfter angeht. Ich habe das jetzt nicht verstanden, bis ich mal so ein Spiel gestartet habe. Und dann geht der Lüfter halt an und das hört sich so an wie so ein Gaming-Laptop. Deswegen. Vielleicht, aber ich habe gesehen, da gibt es Profile, wo ich den Lüftereinstellungen machen, einstellen kann. Dann vielleicht an der Stelle kann man das noch was drehen. Aber sonst hochzufrieden. Mal gucken, wie die Woche jetzt auch ist, richtig produktiv arbeiten. Aber ich denke mal, das wird auch gut funktionieren. Und morgen ist auch Generalprobe bezüglich Vortrag halten. Dann bin ich in Hannover mit einem Vortrag und dann nehme ich natürlich den neuen Laptop mit und dann muss ich mal gucken, wie sich das dann verhält.
Ja, das Einzige, was noch nicht klappt, aber es liegt vielleicht nicht am Notebook, ist das Audio-Setup.
Ja, immer Salz in die Wunde. Ja, ich habe heute früh, weil ich gesagt habe, ja, mit neuem Laptop wird das funktionieren, alles angeschlossen, neue USB-Kabel gekauft und dieselbe Probleme. Also, was ist das Problem? Ich bekomme so Grissel, also über die Kopfhörer hört sich alles grisselig an. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt am Interface liegt oder am Headset. Und das heißt, ich muss das mal mit einem anderen Kopfhörer mal ausprobieren, beziehungsweise mal, ich will es ja nicht wagen auszusprechen, aber mal einen Windows-Rechner anschließen, ob da irgendwas mit den Treibern und was kaputt ist, ja. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich habe einfach gerade. Ich habe, was heißt keine Zeit? Ich glaube, ich will mir gerade die Zeit dafür nicht nehmen.
Keine Angst, wir streuen einfach weiter jede Folge so ein ganz bisschen in die Wunde und
Ja,
irgendwann
genau.
bin ich mir ganz sicher,
Ja.
hat die Sandra keinen Bock mehr auf Salz in der Wunde und dann wird's gefixt. Ja. Oder neue
Genau.
Hardware. Juhu!
Tja, aber eigentlich ist das Blödsinn, ne?
Jetzt beides eigentlich zu neu. Ne? Also,
Ja.
ja, das muss nicht sein. Ja. Aber du hast ja nicht nur hardwareseitig was ausgetauscht.
Genau, und aus Gründen dreht irgendwie Firefox oder Mozilla dahinter ein bisschen durch. Und ich hatte jetzt habe ich gesagt, okay, irgendwie jetzt ist der Zeitpunkt, mal zu wechseln. Ich habe jetzt Firefox durch LibreWolf ersetzt. Und ich muss sagen, die Extensions funktioniert alles. Es fühlt sich halt wie ein Firefox an. Das Einzige, was ich machen musste, ich musste die Default-Einstellung ändern, weil sie anders sind als beim Firefox. War aber jetzt, das sind also ich musste die Privacy-Einstellung ein bisschen aufbohren, weil ich wollte zum Beispiel, dass ein paar Cookies für ein paar Webseiten nicht gelöscht werden beim Schließen und dass die Tabs beim Neuöffnen halt wieder erscheinen. Und das ist halt beim LibreWolf anders aufgesetzt oder gibt es andere Default-Einstellungen als beim Firefox. Aber ansonsten fühlt sich das an wie ein Firefox.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja, wir haben ja schon geschrieben drüber, weil ich aus ähnlichen Gründen gesagt habe, verdammt, jetzt kann man die auch nicht mehr benutzen. Und ich bin wieder beim Safari gelandet. Und ich glaube, ich höre auch einfach auf, Browser auszuprobieren. Es ist immer wieder deprimierend und 4 Wochen später lande ich wieder bei Safari, weil der leider, was heißt leider, der tut halt einfach. Der macht, was er möchte, was ich will. Das klappt und das ist so ein goldener Käfig. Ich habe versucht, ihm auszubrechen, aber irgendwie mit Vivaldi werde ich nicht warm. Chrome kommt mir gar nicht ins Haus. Firefox halt aus Gründen nicht, die wir hier im Podcast nicht erwähnen dürfen. bei LibreWolf habe ich ehrlicherweise viel Schlechtes gelesen. Jetzt bestätigst du das nicht. Das heißt, ich werde jetzt noch mal ein bisschen beobachten, ob in den nächsten 2, 3 Folgen kommt. Sandra hat LibreWolf durch keine Ahnung was ersetzt. Aber ja.
Ja, du meintest ja, dass es Performance-Probleme gibt und vielleicht benutze ich das noch zu wenig, aber ich, das konnte ich bis jetzt, also zumindest gefühlt kann ich das nicht bestätigen. Kann sein, wenn ich Benchmark laufen lasse, dann sieht man das, aber gefühlt habe ich das nicht.
Also ich habe auch nur im Internet drüber gelesen, weil das einer der Browser war, die da natürlich gerade gehypt werden. Ne? Ein anderer, wo auch Firefox im Hintergrund ist, ist ja der Zen-Browser, der so ein bisschen sonst wie der Arc-Browser aussieht, aber halt auf Firefox basiert und nicht verkauft wurde. Ja, also, und keine AI macht, so viel ich weiß. Oh, ich habe es Wort gesagt, Entschuldigung. Wir müssen mal so eine Strafkasse einführen.
Immer piep, 10 Cent. Piep müssen wir ja, genau.
Ah, nee, dann lieber 10 Cent irgendwo reinzahlen, bevor ich hier den Schnitt reinmachen muss. Anyway, es ist kompliziert und jetzt bleibe ich beim Safari erstmal für die nächsten Tage, bis ich mich mit einem anderen Browser anfreunden kann. Ja, genau. Und du hast noch ein Thema mitgebracht.
Genau, eigentlich für das Family IT Support, aber ich dachte mal, das passt in der Woche, denn ich hatte gerade eine Grundsatzdiskussion gehabt und Hintergrund, jemand aus der Familie, den nennen wir jetzt einfach mal Alice, kommt regelmäßig alle 6 Monate zu mir, dass irgendwas mit den E-Mails oder was mit dem Handy nicht funktioniert. Und der Hauptgrund ist immer, weil Passwörter verschlampt werden. Und ich habe gesagt, ja, komm Freitagnachmittag vorbei, dann machen wir das. Und da habe ich erstmal eine Grundsatzentscheidung mit dieser Person gefällt. Ich habe gesagt, ich weiß, das ganze digitale Zeug, das findest du Teufelzeug, aber auf der anderen Seite möchtest du das nutzen. Und wir müssen jetzt eine Grundsatzentscheidung treffen. Entweder lässt es sich auf einem gewissen Maß auf diese digitale Welt ein oder du lässt es halt sein. Und sein lassen heißt es, kein WhatsApp, kein Picknick, kein weiß ich was, keine E-Mails und kein Online-Banking, weil ich mit meiner Geduld da am Ende bin. Und dann kam die Antwort, ja, ich brauche das aber, ich muss das sowieso. Nee, musst du nicht. Überweisung kannst du zur Bank gehen, mit Leuten kommunizieren kannst du die einfach anrufen. Picknick brauchst du auch nicht, dann gehst du einfach in den Supermarkt einkaufen. Du musst das Zeug nicht nutzen. Aber wenn du das Zeug nutzen möchtest und die Vorteile von diesem Teufelzeug haben möchtest, dann musst du dich auf eine gewisse Art und Weise darauf einlassen. Schluck, schluck, aber okay. Und dann haben wir uns das Problem mit den Passwörtern und ich habe dir gesagt, lass uns mit dem Passwortmanager ausprobieren. Ich habe dir vorgeschlagen, du kannst es halt als Kladde haben, da musst du aber jeden Dienst und User Passwort selber eintragen. Dann hieß es, nein, kein Bock drauf. Oder im Passwortmanager und dann heißt es, ja, da muss ich ja schon wieder eine neue App lernen. Ich so, ja. Aber das sind die Lösungen. Auf jeden Fall habe ich dann 3 Stunden am Freitag verbracht, um das Prinzip eines Passwortmanagers zu erklären. Dann haben wir auch wieder die Passwörter mit den E-Mails hingekriegt. Dann stellte sich heraus, dass das Passwort nicht vergessen worden ist, aber wenn du bei GMX diese E-Mail-App benutzt, was diese Person gemacht hat, haben sie eine 2-Faktor-Authentifizierung eingefügt. Und der 2. Faktor ging an die alte Handynummer. Und jetzt finde mal raus, wie, und ich finde es ja toll. Wir sind ja angeblich alles ist lesensmächtig und die Fehlermeldebeschreibung war am Telefon. Ja, dann, da kommt irgendwie meine alte Handynummer und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, und dann ist so, ja. Und da steht alles geschrieben, ja. Naja, auf jeden Fall gibt es dann ein Verfahren, wo du dann nochmal deine Identität halt nachweist, da kannst du auch die Handynummer ändern und dann hat es funktioniert. Ich hätte liebsten das rausgeschmissen und durch eine Thunderbird-App das ersetzt, aber ich hätte Sorge gehabt, dass ich jetzt die Person komplett überfordere, nachdem ich einen Passwortmanager erklärt habe, dass man hier einen neuen E-Mail-Programm macht. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt als Hausaufgabe, sie muss mir jetzt jeden Tag eine E-Mail schreiben, damit sie das mit den E-Mails schreiben halt übt.
Oh, aber was muss man denn da? Okay, ja, gut.
Ja, genau. Frag mich nicht, es ist halt so. Ich habe die Analogie, weil auch um die Akzeptanz, ich habe gesagt, naja, wenn du Auto fahren möchtest, dann lernst du auch gewisse Grundzüge des Autofahrens. Und dann rufst du mich auch nicht an, wenn du auf eine rote Ampel zufährst. Sandra, wie war das nochmal mit dem Bremsen? Also das heißt, du musst ja auch eine gewisse Grundlage halt da lernen. Und für mich war das halt so jetzt der Punkt erreicht. Also man kann ja das den ganzen Computer, Internet und sowas mit Teufelzeug, aber dann, wenn das so schlimm ist, wieso versucht man dann die Vorteile davon zu haben? Also von daher, ja, das war mein Family IT Support.
Sehr schön. So hast du eine ganze Kategorie hier noch reingeschmuggelt in diese Kategorie, ja. Also.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich das als eigene Kategorie mache, aber irgendwie, na gut.
Ja, aber es ist so, ja, das ist halt dieser klassische IT-Support. Also, ja, kenne ich ganz genauso auch bei Leuten, die einen Passwortmanager installiert haben. Und an Apple-Geräten ist das ja auch, sagen wir mal, fast zu gut ins Betriebssystem integriert. Also ich habe meistens das Problem, dass sich diese Passwörter-App dazwischen schaltet. Ich nutze ja OnePassword.
Ja.
Und du dann immer bist, nee, nicht du, der andere, lass den mal vor, ne? Da merkst du halt, dass da vielleicht nicht beide Apps gleich verwendet werden. Aber ich würde sagen, es lohnt sich, einen Passwortmanager heutzutage einzusetzen. Sollte der Standard sein.
Genau, also wir haben das auch eingerichtet, mal gucken, wie das jetzt so funktioniert. Und der nächste Triggerpunkt war bei mir gewesen, wo es hieß, ja, gib mir ein Blatt Papier und Stift, ich muss mir das aufschreiben. Und ich sage, nee, sorry. Dieser Zettel wird in deinen Rucksack verschwinden und fire forget, wenn du diese Tür verlässt. Also ich habe jetzt auch eine Kladde gegeben und ich sage, alles, was mit IT zu tun hat, mit Internet, Fragen, schreibst jetzt das rein. Und das ist jetzt dein zweites Gehirn, was dieses IT-Zeug jetzt.
Wir haben in der Familie aber einen Fall, da wird wirklich ein Büchlein geführt. Für alle Themen, die interessant sind mit dem Handy, gibt es da eine verständliche Anleitung, die da reingeschrieben wurde. Also, und dann wird das Buch auch immer mitgeführt. Also ich glaube, das ist der wichtige Unterschied, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt diese Notizen hier dabei und im Zweifel könnte ich aufschlagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Person dann dauernd nachguckt, aber manchmal hilft es ja schon.
Genau, dass man es aufgeschrieben hat.
Ganz genau, ja.
Ja.
Ja, was habe ich so gemacht? Erstmal fing das eigentlich direkt nach Ende der letzten Aufnahme an, dass ich festgestellt habe, dass Joplin für mich als App einfach zu kompliziert ist. Da haben wir nämlich Screensharing gemacht. Ja, also hätte man auch unter Fast Family oder Fast Family IT Support packen können. Und dann,
Family and Friends IT Support.
Ja, der Friends IT Support, genau. Und dann haben wir erstmal festgestellt, dass ich die neueste Joplin-Version hatte. Die hattest du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf. Und bis wir das mal hingekriegt haben, dass ich einfach Markdown schreiben durfte und dann auch wirklich da Markdown nur gespeichert wird, hat ein bisschen gedauert. Da war viel, nee, jetzt klick doch mal da. Jetzt klick da nochmal und nochmal. Und als ich dann zwei Tage später an einem anderen Rechner ausprobiert habe, ich schon wieder gedacht, Alter, wie oft habe ich da jetzt geklickt und ist das jetzt Markdown oder nicht? Also ich war zu blöd dafür. Ne? Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Software. Ich habe das alles schon in einfacher gesehen. Ja, aber okay. Und dann habe ich gedacht,
Du hättest das in deiner IT-Kladde aufschreiben sollen, wie das geht.
Ja, hätte ich. Die hätte ich erstmal anfangen müssen. Ne? Aber vielleicht geht heute viel um Notizen. Wenn ich jetzt so gerade auf die anderen Sachen gucke, passt das sogar irgendwie alles. Dann habe ich gedacht, alles klar. Aber dann kann ich ja auf dem Rechner vom Kunden mit Joplin arbeiten. Dann mache ich den Nextcloud-Sync, der, wenn man ein bisschen gegoogelt hat, auch einrichtbar ist. Ne? Also, ich sag mal, hat ein bisschen gedauert, aber habe ich hingekriegt. Und dann habe ich ja dummerweise angenommen, dass Joplin so nett wäre und einfach meine Dateinamen übernimmt und meine Struktur für meine Markdown-Dateien. Pustekuchen. Ich habe bis heute die eine Datei nicht gefunden, die ich da drin angelegt habe, aber alles andere Mögliche steht da noch drin. Und das finde ich so ätzend. Ich möchte einfach, und das macht Obsidian zum Beispiel ganz gut. Ja, von mir aus kann das Tool seinen eigenen Dot-Folder haben und da sich reinschreiben, was es gerne wissen möchte. Aber meine Dateien hätte ich gerne in meinem Markdown-Format mit meinen Dateinamen da drin und nicht irgendwelches gutes Zeug. Also deshalb, Joplin ist bei mir durchgefallen. Ich bin zu alt dafür. Ja, also ihr jungen Hipster-Linux-Nutzer, ihr ihr könnt das alle mal. Ich bin zu blöd dafür. Naja. Ich bin dann ja wieder umgestiegen auf Papier und Stift. Das ist besser. Ich springe jetzt bei mir bei den Bullet Points ein bisschen, weil es ein bisschen passt. Ich habe schon vor ein paar Wochen angefangen, Obsidian nochmal meine jährliche Chance zu geben, weil ich so zwei, drei Use Cases habe, wo ich das eigentlich ganz cool finde, so Worklog führen und sowas. Und aber so richtig gut hat sich's auch nicht angefühlt, weil es ist schon viel Konfiguriererei und auch wenn ich mich diesmal da zurückgehalten habe, hat es mich nicht glücklich gemacht. Ne? Und was mich richtig genervt hat, war, ich habe am iPhone einen schönen Shortcut, den ich fürs ramschaftste Modem immer verwende. Da kann ich in die Notes-App in Apple Links reinpasten. Ja, dann macht er mir nämlich den Überschrift und den Link zu der Seite. Und das kann ich dann, hast du eben ja so halb gesehen, einfach reinpasten und dann habe ich quasi meinen Ramsch aus dem Modem fertig oder auch meine Woche, wenn da jetzt Links dabei gewesen sind. Kann man mit dem Obsidian Webclipper machen, aber dann hast du wieder so ein Markdown-Datei mit 500 Zeilen Frontmeta drin, wenn du das so halbwegs kategorisieren möchtest. ich weiß nicht, tut für mich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, warum eigentlich nicht wieder richtig Bullet Journals machen? Denn ich habe in den letzten Wochen eigentlich immer, also ich habe hier immer ein Notizbuch liegen. Das ist aber auch in den letzten Monaten eher zu so einem Zeitenlog geworden. Das heißt, ich habe meine Arbeitszeiten da reingeschrieben mit einem kurzen Kommentar, was ich gemacht habe und habe nicht mehr richtig Bullet Journal geführt. Denn da gehört ein bisschen mehr dazu. Also erstmal mehr Sachen, die du reinschreibst, aber auch, dass du gewisse, sag mal, Rituale hast, dass du täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich, ich sag mal, ungefähr, ja, mal 2 Minuten, mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde rein investierst, um das ganze Buch strukturiert zu halten. Und da habe ich mir jetzt gesagt, nee, komm, bevor ich jetzt hier mit Obsidian wahnsinnig werde, mache ich das wieder. Und da habe ich mir den Vortrag, den wir schon mal verlinkt hatten, vom lieben Skir, gestern nochmal schön zu angeguckt. Das war wirklich gut, nochmal so ein bisschen diese ganze Methodik, sich sie wieder in den Kopf zu holen und zu überlegen, warum hat man das gemacht und was klappt da eigentlich ganz gut. Und ja, deshalb bin ich jetzt wieder dann auf dem Bullet Journal und Obsidian hat es mal wieder nicht geschafft. Also es ist so, wer seit Jahren, jetzt seit 5 Jahren sind wir jetzt alt, ne? Wer jedes Jahr diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich 5-mal von mir gehört haben, dass ich Firefox ausprobiert habe und dass ich, Obsidian ausprobiert habe. Und Weihnachten schreibe ich mit irgendeiner obskuren Programmiersprache Advent of Code. Ja, also ihr merkt schon, da passiert gar nicht so viel Neues. Aber ja, irgendwie laufe ich da immer wieder dahin, dass es mir auch mehr gibt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, manchmal Sachen einfach mit der Hand zu schreiben. Also ich merke, wenn ich die Sachen aufschreibe, dass das ein bisschen besser hängen bleibt und für mich, glaube ich, besser funktioniert.
Ja, zumindest bei Vorträgen zuhören bin ich auch wieder auf handschriftlich, deswegen habe ich mir das Remarkable auch geholt und also ich bin mit meiner Hybridlösung zwischen digital und handschriftlich fahre ich ganz gut. Vor allem, ich habe halt gemerkt, dass ich bei vielen Notizen, die ich handschreibe, brauche ich gar nicht, auch nicht digital. Das heißt, meine Sorge, dass ich irgendwie die Notizen digitalisiert auf meinen Laptop kriege, ist irgendwie, ja.
Ja, das ist schon da. Also was so, finde ich, der Sweet Spot ist, wo man für sich eine gute Lösung finden muss, weil jeder anders tickt, ist für mich, sind Erinnerungen und Termine. Wobei Erinnerungen ja genau, auch irgendwie Termine sind. Meistens ist es bei mir zeitgebunden, dass ich sage, okay, hier, heute jetzt Podcast. Und da bin ich bei beiden auf eine digitale Lösung. Ne? Ja. Also ich schreibe in das Notizbuch auch manchmal Erinnerungen rein. Wenn ich jetzt so heute im Laufe des Tages noch jemanden anrufen will oder so, muss ich nicht digital haben. Ne? Wenn ich Ende des Tages durch die Notizen durchgehe, würde ich im Zweifel sehen, oh, muss ich morgen nochmal machen und dann kann ich da drauf reagieren. Aber wenn das so, ich sag mal, wirklich ereignisgebundene Erinnerungen sind, sowas wie Wäsche oder irgendwo noch was beantragen oder sowas, dann ist das bei mir digital ganz gut aufgehoben, ja.
Ja, genau.
Gut, was haben wir noch? Das haben wir bei den Hausmitteilungen vergessen, hängt auch mit dem Thema Notizen zusammen. Ich habe lang genug über Nextcloud-Notizen oder geteilte Dokumente gemeckert. Und auch hier wiederholt sich dieser Podcast ein bisschen, aber wir haben wieder ein neues Tool, denn der liebe Christian hat, als er hier zu Gast war, mal erwähnt, dass die ihre Notizen in Hedgehog verwalten. Und dann habe ich eine Hedgehog-Instanz eingerichtet, habe die Sandra gezwungen, sich da zu registrieren, dann habe ich die Registrierung wieder zugemacht. Und da haben wir jetzt für diese Folge unsere Notizen drin gemacht und es ist schönes Markdown, würde ich sagen. Und das gleichzeitig drin bearbeiten, waren wir, glaube ich, eben selber so ein bisschen beeindruckt, wie gut das ging, dass 2 Leute untereinander in Zeilen schreiben konnten, ohne dass der Browser explodiert ist. Oder hast du noch was dazu zu ergänzen?
Nee, also ich kann mich damit anfreunden, dass wir das erstmal als Tool benutzen. Vielleicht aus Archivzwecken würde ich das nach der Folge nochmal rüber kopieren in die Nextcloud zu den Folgen. Aber das war es dann aber auch.
Hätte ich jetzt auch gesagt, dass man es danach hier löscht. Ja. Weil dann hat es auch hier keinen Sinn mehr und dann schiebt man es in die Folgen und längere Sachen oder langlebigere Dokumente, die gehören in die Nextcloud. Aber jetzt hier gerade sowas, wo man auch, ich sag mal, kurz vor der Folge nochmal dran arbeiten will gleichzeitig, das hat ganz gut geklappt, ja. Ja, und dann bin ich auch irgendwann wieder zurück auf ZSH gegangen. Das mache ich nur alle 2 Jahre mit Fisch und so. Ne? Und habe ein bisschen an meinem Tooling gebastelt. Grundmotivation war eigentlich so eine typische, jetzt gleich kommen hämische Kommentare. Wenn du hier Node je nachdem mit Node Version Manager oder sowas machst, ne? Das ist ja das, Node Version Manager ist ja das Tool,
Ja.
mit dem du deine Node-Version verwaltest. Den willst du natürlich in deiner Shell verfügbar haben, damit du je nach Projekt die richtige Node-Version hast. Und wenn, je nachdem, wie du das machst, verzögert das halt einfach, weil da ein großer Ordner geladen wird, die Ladezeit deiner Shell. Das willst du auch nicht. Also, wenn ich eine Shell öffne,
Ja.
dann darf das, sagen wir mal, bis zu einer Sekunde, würde ich jetzt sagen, dauern, aber dann möchte ich tippen können. Sonst ist es nicht gut. Gut, kann man machen, dann macht man so ein Lazy Loading-Gedöns, findet man Skripte zu im Netz, hat aber den Nachteil, dass du dann immer irgendeinen Node-Befehl eintippen musst, damit deine Shell dann auch Node hat. Wenn du jetzt wie ich so ein großer PNPM-Fan bist zum Beispiel und du willst eigentlich nur PNPM jetzt gerade nutzen, ist das halt so ein bisschen doof. Und oder bei anderen Skripten, ne? Also du willst eigentlich anfangen zu arbeiten, nee, musst einmal Node-Version machen oder Node-Version-Manager nochmal irgendwas ausführen. Ist umständlich, deshalb habe ich ein bisschen rumgesucht und in dem Rahmen mich in so ein Rabbit Hole wieder abgeseilt, was ZSH-Konfigurationen angeht. Und bin da, ich weiß auch nicht genau, wo ich falsch abgebogen bin, mal bei einem anderen Plugin-Manager für ZSH gelandet, nämlich bei Zinit. Und hier bin ich mit der Performance massiv zufrieden. Also das geht wirklich, ich lade auch im Endeffekt nur ZSH-Plugins, aber der muss das irgendwie smart machen. Mein Custom Theme, da habe ich ein bisschen dran rumgedoktert, das findet ihr auch in den Shownotes, habe ich so ein bisschen optimiert, was mir noch gefehlt hat. Das war lange Zeit nur so ein Emoji, so ein zufälliges aus, keine Ahnung, 80 Emojis ausgewählt und dann ein Line-Delimiter und dann konntest du halt tippen. Jetzt habe ich mir den Git-Status noch reingebaut und den aktuellen Ordner. Und ja, das liegt bei Copework. Kannst du auch wunderbar in der ZSH-Konfiguration dann mit Zinit laden. Musst dem halt sagen, dass du nicht bei GitHub bist, sondern bei Copework. Manchmal verschluckt er sich dann noch, aber das klappt so. Und für das Verwalten meiner Dot-Files evaluiere ich gerade hier von GnuStow. Das tut aber auch bisher sehr, sehr gut. Ne? Also ist eigentlich ein Tool, das mit Symlinks arbeitet. Ne? Also du hast irgendwo deinen Folder, wo du deine Dot-Files drin hast und mit Stow, der kümmert sich darum, dass dann Symlinks da sind. Das heißt, wenn du das Repo aktualisiert entsprechend, aktualisiert sich dementsprechend auch, was du da an Dot-Files hast. Und ja, tut einfach und macht Spaß, kann ich so empfehlen. Und findet ihr bei Codeberg beides, sowohl meine Dot-Files, ist jetzt gerade nur die ZSH-Konfiguration, den Rest muss ich noch rüberschieben, als auch mein eigenes ZSH-Theme, ja.
Spannend, dass du Zeit in das eigene ZSH-Team reingesteckt hast. Ich benutze das Starship und das tut genau das. Also die Informationen, die ich brauche, liefert das alles. Deswegen kann mich jetzt, da habe ich nicht den Wunsch verspürt, da was aber zu machen.
Ja gut, es war halt folgendes. Ich habe mir mal eins kopiert von
Ja.
dem Stefan Judis. Hatte ich, glaube ich, auch mal verlinkt hier im Podcast. Und dann fängt man halt irgendwann an und sagt, okay, ich hätte jetzt gerne noch diese Information und ist jetzt auch nicht so schwierig. Also wenn du dich da einmal reingehört hast, weil ich grundsätzlich das Minimalistische mag, Starship hat mich irgendwie noch nie so richtig abgeholt. Und das ist einfach meins und da fühle ich mich wohl. Und jetzt über die Konfiguration habe ich das halt auch schnell auf anderen Geräten installiert. Das ist so die Hauptsache. Und ja, ist jetzt nicht so ein super clicky, bunti, mega abgefahrenes Ding. Ist, sagen wir mal, ich würde sagen, eher sehr minimalistisch gehalten.
Ja, wenn es für dich passt, dann ist es perfekt. Also alles gut.
Ja. Sehr schön. Das war unsere Woche. Kommen wir zum Ramsch aus dem Modem und du gehst wortwörtlich in den Maschinenraum.
Ja, und zwar, ich habe mir Vorträge von der Foscon nachgeschaut und da war ein Vortrag, nennt sich Open Source im Maschinenbau. Und da ich mit Maschinenbauer verheiratet bin, hat mich das doch schon ein bisschen angesprochen. Vor allem, weil der mir erzählt, dass im Maschinenbau kann man ja nicht ohne Windows und so. Und der Aufhänger war halt, dass wir in Deutschland wohl im Maschinenbau zu wenig Innovation haben. Und einer der Bremser halt ist, dass viele denken, okay, sie müssen, wenn sie ein Startup oder ein kleines Unternehmen gründen, Maschinenbau, dass sie gleich die sehr hohe Lizenzkosten zahlen müssen, wie das ganze Tooling für CAD und wie auch immer. Und da hat sich ein Maschinenbauer hingesetzt und gesagt, okay, wie kriegen wir das mit Open Source Software gelöst? Und der hat das explizit eingeschränkt für Startup-Unternehmen und für kleine Unternehmen, Er hat auch vornherein gesagt, er ist ihm bewusst, dass er große Konzerne halt dann nicht die Prozesse da ändern kann, aber das ist auch nicht die Zielsetzung. Es geht halt darum, wie du Innovation halt wieder vorantreiben kannst. Und hat er der Toolchain vorgestellt, basierend auf LibreOffice und FreeCAD, wie halt so ein typischer Produktprozess bei denen halt in Maschinenbau aussieht. Habe ich auch ein paar neue Sachen gelernt. Und wie sie das halt mit LibreOffice und mit FreeCAD halt zustande bringen. Und ich fand das beeindruckend. Natürlich kam da wieder Bemerkungen aus dem Publikum. Ja, das ist auch wieder so wie Excel-Sheet. Dann, man sagt dann wieder Excel-Sheet. Naja, wenn du aber ein Unternehmen bist von 2, 3 Leuten, dann ist das voll in Ordnung, halt eine Risikoanalyse per Excel-Sheet zu machen, weil du das nur 2, 3 Leute drauf halt zugreifen müssen. Also man kann da auch dann minimalistische. Und wenn dein Unternehmen wächst, dann kannst du halt dann immer noch die Software an der Stelle halt ändern. Also ich fand das halt beeindruckend, dass wie jemand sich da Gedanken gemacht hat, um halt einen tieffremden Bereich da Open Source Software halt einzusetzen.
Spannend.
Also ja, natürlich, also mit Konzernen kann man das nicht vergleichen, aber ja, wie gesagt.
Ich find den Ansatz cool. Also ich finde das wirklich beachtlich.
Ja. Und ihr hattet auch wieder Trouble in der Node-Welt.
Ja, es ist ja momentan ein bisschen zu oft in den Medien, sage ich jetzt mal, oder ich sag mal bei Heise und Co., dass es in der Node.js-Welt wieder Probleme mit Packages gab. Es ist dieselbe Geschichte, die ich das letzte Mal erzählt habe. Eine klassische Supply-Chain-Attack. Nur diesmal war es jemand, der an sehr, sehr wichtigen Paketen wieder gesessen hat. Und ich habe die Zahl jetzt gerade wieder vergessen, aber unfassbar viele Pakete dadurch direkt oder indirekt betroffen waren, die man so verwendet. Was vielleicht einige interessiert, weil ich weiß, auch in der Java-Gegend gibt es ein paar Leute, die hier DuckDB einsetzen. Die waren auch betroffen. Und speziell auch die Node-API und die Node-Bindings, die die haben. Gut, die sind jetzt für die Java-Welt wiederum nicht so wichtig, aber die DuckDB ja schon. Also, es war eine Supply-Chain-Attack, das heißt, irgendjemand hat es geschafft, an die passenden Keys zu kommen von einem wichtigen Entwickler und der Entwickler heißt, oder die Entwicklerin, ich weiß nicht, welches Geschlecht die Person hat, ist Kix, Q-I-X, ist aufgefallen, die Entwickler von NPM haben sich an, den Entwickler, ich habe jetzt den Namen gerade im Artikel gefunden, gewandt. Der hat angefangen, die Pakete alle zu bereinigen und das war so eine Manipulation, die dann dafür gesorgt hätte, wenn du dann mit Kryptowährung bezahlt hättest, hätten die die Adressen ausgetauscht, an die du Geld überwiesen hättest. Durch diese Manipulation, die dann sich darüber reingeholt hat, ist für mich persönlich, können wir gerne drüber diskutieren, jetzt kein klassisches Node.js oder Node ist unsicher Problem, sondern das Problem ist in der Hinsicht wieder auf der Entwicklerseite zu finden, ne? Also in dem Moment, wo ich Tools einsetze, die womöglich auch was ausführen können, das wiederum ist vielleicht ein Node-Problem, habe ich natürlich dann Angriffsvektor, den ich in fast jeder Programmiersprache haben kann, wo, wenn Code ausgeführt wird, halt schlimme Dinge passieren können. Und klar, wenn man die wichtigen Leute, die großen Namen trifft, ist der Schaden entsprechend größer. Trotzdem, wir haben natürlich jetzt hier in den Shownotes und auch im Ramsch werden wir es verlinken, den Link bei Heise drin stehen, der ist von letzter Woche. Lohnt sich sicherlich da mal zu gucken, dass ihr nicht auf diesen betroffenen Versionen seid oder einfach mal guckt, dass, wenn ihr da in den letzten Wochen aktualisiert habt, ihr vielleicht nochmal ein Update der Dependencies hinterher schiebt, damit ihr da nicht Malware bei euch mit im System habt. Genau.
Ja, also so wie ich den Angriffsvektor da verstanden habe, das hätte alles auch in jedes andere Ökosystem treffen können.
Also das Einzige wäre, wenn du natürlich irgendwelche Ökosysteme hast, wo dann in einer isolierten Umgebung nur Code ausgeführt wird. Ne? Dann ist dein System vielleicht weniger betroffen. Genau. Dann, ja.
Und du bist weiter bei uns in der Linux-Welt unterwegs.
Genau, ich cover das Thema hier, damit das auch hier Beachtung findet. Als Arch-Linux-Nutzer muss ich natürlich hier Das ist so lustig. Naja, ich find's lustig. Sag mir, wenn's nicht lustig ist.
Du fütterst nur das Klischee.
Ja, das mache ich gerne. Immer jede Woche eine kleine Prise. Ich könnte jetzt noch nerdiger werden, denn ich könnte jetzt auf KDE Linux setzen. Hast du mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Also,
ich war mit, ja, mit meinem Laptop so beschäftigt, dass ich alles andere ausgeblendet habe. Erzähl mal.
Ja, also KDE Linux ist der zukünftige neue Star am Linux-Himmel, denn der wird von den Entwicklern von KDE mitentwickelt. Ist also quasi ein komplettes Betriebssystem. Und ja, ist halt von den Machern von dem Desktop. Und jetzt muss ich gerade schnell zu der Seite gucken, wo da steht, was ich da vorlesen wollte, weil ich so ein Experte bin. Genau, also es ist kein Arch Linux, ne? Das muss man schon mal dazu sagen. Es basiert zwar so ein bisschen auf Arch, aber sie haben sehr viel ausgetauscht. Aber es ist mutable. Ne? Das heißt, sie haben die Software, die du verwendest, machst du hier über Flatpak und Snap. Ne? Und der Rest ist auf Immutable OS getrimmt. Dadurch erhoffen sich natürlich hohe Stabilität und Sicherheit. Ist ja so der ganz heiße Scheiß, den man gerade macht. Und das ist jetzt in der Entwicklung. Ich glaube, es ist eine Alpha-Version raus. Das letzte Mal zumindest, als ich geguckt habe, war es eine Alpha. Und ja, kann man, ich sag mal interessiert beobachten, was da in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Vielleicht ja auch was für dich. Ich meine, du bist ja schon KDE-Nutzerin. Vielleicht will man dann auch sagen, oh, jetzt will ich auch so ein hippes Immutable OS haben und sagen können, dass ich Arch Linux nutze.
Naja, gut, ich hatte meine Ausflüge mit Arch ja mit Manjaro gehabt. Nicht ohne Grund habe ich da das ja wieder ausgetauscht. Und wo ich gehört habe, dass sie auf Snap setzen, haben sie mich schon verloren.
Ja.
Das war nämlich der Grund, warum ich von Ubuntu weg bin.
Okay, aber sie können sich ja noch verbessern.
Ja, natürlich. Ja. Vielleicht kommt da ein geiles Feature, wo ich dann diesen Kompromiss eingehe, aber momentan bin ich mit Tuxedo OS zufrieden.
Ja, und Flatpak ist für dich quasi dasselbe in grün, oder? Weil du kannst ja auch auf Flatpak setzen.
Ja, da Tuxedo auch viele Sachen Flatpak hat, ist in Ordnung. Ich habe da bei manchen Sachen fluche ich herum. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Flatpak mich zu wenig auseinandergesetzt habe und dass halt dieses Sandbox-Verhalten ist. Zum Beispiel habe ich jetzt LibreWolf oder auch davor Firefox drauf geändert, auch von Flatpak, nicht als, also ich hatte das Flatpak gehabt. Dann war der Austausch zwischen Keepers und Firefox hat nicht funktioniert, weil das ja dann alles in eigenen Sandboxen waren. Dann habe ich mir ein Tutorial durchgelesen, wie ich das zum Laufen kriege, wo ich da wieder 1000 Hacks einbauen musste. Aber ich sage, nee, sorry Leute, aber für das bin ich zu alt. Also dann habe ich das wieder alles auf Debian-Pakete umgestellt, dann funktionierte das. Alle anderen Sachen installiere ich über Flatpak und wenn das funktioniert, ist okay, wenn nicht, dann suche ich dann mir die Alternative in Debian. Also es ist halt diese Sandbox-Geschichte, dass du diesen Austausch zwischen den Anwendungen halt. Ich glaube aber, es liegt einfach nicht an Flatpak, sondern es liegt einfach daran, dass ich mich damit nicht, gerade keine Lust habe, mich damit tiefer auseinanderzusetzen. Also ich bin gerade in diesem Modus, es muss halt funktionieren.
Ja, kann ich verstehen. Also ich finde grundsätzlich dieses Immutable Base OS Ansatz ganz gut. Sie sagen selber, dass sie sich nicht als Arch bezeichnen würden, ne? Also sie nutzen ja wohl nur Teile davon und ja.
Aber dann verstehe ich aber auch nicht, warum sie das Rad halt wieder neu erfinden, weil wir haben ja ein Immutable OS-System, nämlich das NixOS. Und da frage ich mich, wieso sie dann das Arch nehmen und das wieder ummogeln und warum sie nicht gleich auf NixOS halt gehen, ne? Aber ich weiß, die Frage kannst du auch nicht beantworten. Und vielleicht bin ich einfach zu wenig in diesem Game drin, um das qualifiziert zu beurteilen. Aber das ist so eine Frage, die gerade mir so durch den Kopf fliegt.
Ja, warum haben wir im Linux-Umfeld 1 Million Desktop-Environments?
Ja, weil das geht, ich weiß.
Ja, und die haben ja auch alle ihre Nutzergruppe und alle ihre Alleinstellungsmerkmale. Ich meine, es klingt so alles, so auf dem Papier klingt das alles ganz cool. Ich habe übrigens gerade gelernt, dass es Homebrew auch für Linux gibt. Das habe ich bis jetzt immer nur als Paketmanager für Mac gekannt.
Ja, das ist schon seit ein paar Jahren, aber das benutze ich halt auch nicht, weil wozu? Ich habe halt, die anderen Sachen funktionieren für mich, ja.
Ja, da siehst du mal wieder, was ich für ein Arch Linux-Experte bin. Hier könnt ihr noch was lernen, ja. Aber ich sage einfach mal so, ich finde eigentlich gut, wenn auch sowas nochmal anders gemacht wird und auch wenn es da schon was gibt, weil du natürlich dadurch, dass du nochmal was Neues machst, auch nochmal neue Ansätze fährst und eventuell auch einfach mal neue Lösungen hast für Probleme, die in anderen Kontexten nicht möglich waren. Und ja, das kann auch mal heißen, dass man etwas zum 10. Mal erfindet, aber Es gehört halt dazu. Warum gibt es so viele Programmiersprachen? Ne? Ja, was ja, würde ja reichen?
Genau, ja, das JavaScript nicht, aber das ist ein anderes Thema. Du hast vollkommen recht, ich frage mich nur halt, weil gerade KDE-Community, also hätte ich jetzt gedacht, okay, ihr Schwerpunkt ist halt woanders und dann und da gerade, aber du hast vollkommen recht, das ist total valide, wenn die Leute sich da austoben wollen, warum nicht? Das ist absolut valide. Vielleicht nur eine Bemerkung, warum ich jetzt Flatpak nicht so schlimm finde wie Snap. Es liegt einfach daran, bei Snap, wo ich das damals ausprobiert habe, das hat unfassbar lange gedauert, bis diese Anwendung halt gestartet hat. Und das habe ich bei Flatpak nicht. Also ich sehe an den Startseiten keinen Unterschied, ob das jetzt ein Debian-Paket ist oder Flatpak-Paket. Das Einzige, wo ich da wirklich das gemerkt habe, ist, wenn ich anfangen muss, eine Interaktion zwischen den Anwendungen hinzukriegen.
Ja. Dann habe ich noch was aus der Node-Welt mitgebracht. Ist ein Artikel. Da geht es darum, wie man seine Dependencies in Node unter Kontrolle halten soll. Ich sehe das so ein bisschen differenzierter. Also die Basisanweisung ist ja, immer bevor du eine Dependency installierst, schau dir den Source Code an. Außer es ist React oder Angular, und wo ich da dachte, okay, was ist jetzt der Unterschied, außer dass das eine echt viel Code ist. Aber das ist ein anderes Thema, ne? Also der Ansatz zu sagen, ja, du musst natürlich wissen, was in deinen Dependencies drin ist, wie sind die strukturiert und so weiter und so fort. Und guck, dass die Pakete möglichst klein sind und sich dementsprechend auch leicht aktualisieren lassen. Ne? Da gibt es natürlich, ist ja in jedem Ökosystem gleich, es gibt die eierlegenden Wollmilchsäue und manchmal hast du halt so ganz einfache Packages, die einfach nur einen Job erfüllen. Und dass die einfachen Packages einfacher zu aktualisieren sind als die größeren, ist auch irgendwie logisch. Finde ich soweit alles erstmal interessant. Ich würde es ein bisschen kontroverser sehen. Ich weiß nicht, ob du dir den Source Code von jedem Java Package anguckst, dass du irgendwo.
Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, dass das. Ich meine, dafür habe ich halt Security oder Security Issues, Datenbanken, die mich darauf aufmerksam machen, dass da was nicht stimmt, ja.
Naja, du hast halt auch GitHub schon mal als erste Richtlinie oder jetzt Codeberg, dass du siehst, okay, wie viele Leute geben dem Ding denn einen Stern? Wie sieht denn da die Entwicklung aus? Du kannst, also ich gucke immer in die Issues rein, ja. Ist da jetzt gerade die ersten fünf, die seit 10 Jahren drum betteln, dass das aktualisiert wird, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Generell, wenn im Repository nichts passiert, würde ich auch erstmal weitergucken.
Ja.
Ne? Also gibt bestimmt auch da wieder Ausnahmen, wenn der Code so einfach ist, dass du ihn wirklich lesen kannst, dann, ja. Aber ich sehe das in der Praxis nicht gegeben. Also man kennt natürlich so, man hat so einen gewissen Satz an Dependencies, die man verwendet, Pakete, die man kennt, und über deine Java- bzw. JavaScript-Bubble bekommst du auch jetzt mit, was vielleicht da interessant ist.
Ja. Und zweitens, zumindest, ich weiß nicht, was in der Node-Welt ist, aber in der Java-Welt, viele Pakete, die wir benutzen, natürlich nicht alle, aber viele sind halt entweder unter der Apache Foundation Flagge oder Eclipse Foundation Flagge. Und da, das hat ja schon so einen Vertrauensvorschuss, sodass ich mir darüber jetzt da keine großen Gedanken
anstelle. Da würde ich sagen, da seid ihr ein bisschen weiter, wobei man auch hier wieder sagen kann, wenn du die Contributor dahinter teilweise kennst, ja. Oder dann gibt es ja auch manchmal Firmen oder so, die dahinter sind, dann weißt du so ungefähr, worauf du dich einlässt. Das ist halt leider Erfahrung. Es gibt, ja, ich würde aber trotzdem nicht jemandem empfehlen, liest dir den Code in den Dependencies und keine Ahnung, am besten kopierst du dir noch die Stelle raus, die du irgendwie brauchen kannst. Und den
Rest nicht, ja, bitte. Ja. Ich hatte so einen Kollegen, du triggerst mich jetzt gerade. Ich habe einen Kollegen gehabt, der genau das gemacht hat, wo ich dann gesagt habe, Alter.
Genau, hast ja, nur war, Alter gesagt, ne? Du hast gesehen, hast Alter gesagt und danach hast du weitergearbeitet.
Nein, ich hatte mit denen eine Diskussion gehabt und seine Argumentation war gewesen, ja, er darf die Library nicht benutzen wegen Lizenzgeschichten. Und ich so, ja, du verstößt trotzdem gegen Lizenz, wenn du den Source-Code einfach kopierst. Ja. Und er hat mir nicht geglaubt und 3 Wochen später hatten wir, was haben wir dann angesagt? Black Duck, genau, Black Duck ist dann angegangen und was war, wir haben dann High-Priority-Ticket bekommen, weil wir diese Stelle da ausbauen mussten, ja. Also mit sehendem Auge, ja.
Ja. Ja, das ist ja das Verlockende dabei, ne? Und, ja. Aber ich würde es nicht maintain wollen. Also dann würde ich entweder sagen, wenn es so einfach ist, dann muss ich es auch selber schreiben.
Ja.
Und dann muss ich wieder überlegen, ist es das wert? Weil die meisten Libraries machen ja irgendwas, was man mal nicht gerade eben selber machen möchte, ne? Also,
ja.
Ja, aber was auch ganz nett ist in dem Artikel, sie zeigen einem auch ein bisschen, wie man seine Bundlegröße und so analysieren kann. Also wenn man merkt, dass da sehr viel Code drin ist, dann ist es vielleicht auch mal im Node-Umfeld ganz, ganz sinnvoll zu gucken, was installieren wir denn da alles und warum ist unsere Festplatte immer so schnell voll und die Installation dauert so lange. Ne? Genau. Sehr schön. Kann der ganze. Nee, noch einen. Ich habe doch noch einen Ramsch. Ich habe den Ramsch heute
Ja.
komplett hier im Griff. Den wolltest du aber auch reinpacken, ist mir über Mastodon reingeflogen, über den S. Bergmann bei Chaos Social und
Bei mir genauso, genau.
der hat BookBot erwähnt. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, weil dafür ist es jetzt zu nah zeitlich. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Webseite. Du holst dir die Bücher, die du eigentlich nicht mehr brauchst und nicht mehr lesen möchtest, fotografierst die Rückseite ab, schickst denen die Fotos. Die übernehmen die Versandkosten und verkaufen die Bücher für dich. Und wenn sie die Bücher verkaufen, dann bekommst du einen Obolus, einen Anteil daran, an dem verkauften Buch. Also du wirst jetzt nicht so reich, wie wenn du bei irgendwelchen Kleinanzeigen, Portalen das selber machst, wo du womöglich mehr verdienst. Aber es klang nach viel weniger Stress. Und wenn es darum geht, einfach zu sagen, ja gut, dann ist das eine Bücherregal wieder frei und ich vermisse die Bücher nicht und ich brauche jetzt das Geld auch nicht, ist das vielleicht eine ganz bequeme Möglichkeit, habe ich gedacht, einfach mal Bücher loszuwerden.
Ja, auf jeden Fall mal belegenswert. Sonst nutze ich ja Medimobs oder so. Und das ist halt einfach ähnliches Prinzip, nur anders umgesetzt.
Aber Medimobs verkauft die Bücher dann doch auch von dir, ne? Also sie sagen, du kriegst jetzt 3 € pro Buch.
Genau, also das heißt, genau, die kaufen sie an. Und dann kriegst du das Geld sofort und dann geht das in deren Bestände. Und dann, was sie damit machen, das ist eine andere Geschichte. Das ist halt ein anderes Prinzip, du kriegst das Geld halt sofort.
Genau.
Und das ist halt bei denen, das ist bei BookBot, ist es halt ein anderes Prinzip.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du bei BookBot vielleicht potenziell mehr kriegst. Ja, müsste man jetzt auch genauer reingucken. Ist halt einfach nur eine weitere Möglichkeit, vielleicht mal zu gucken, welche Bücher man selber vielleicht gar nicht mehr so viel braucht und die man dann, wo man ein bisschen Platz im Bücherregal schafft.
Genau.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Heute haben wir ein Thema mitgebracht und dafür haltet euch fest, kein Konsum. Dafür ist das Thema ein bisschen Konsum. Weil wir haben uns überlegt, wir hatten so ein paar Diskussionen gehabt über Podcasts, die wir so hören und die wir gut finden. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal hin und stellen euch so ein bisschen vor, was wir so hören. Und wir wollten auch nochmal unsere Podcast-Freunde ein bisschen featuren hier. Denn wir haben da so 4 rausgepickt von Podcasts, die hier auch sehr oft erwähnt werden. Ist einmal der Urlaub im User Space, der Telepost, wo wir noch ein bisschen auf die nächste Folge uns freuen. Klick-Klack-Hack, der kam jetzt gerade aus so einer unabsichtlichen Sommerpause, sage ich jetzt mal wieder raus. Und natürlich auch vom Christian das ThinkPad-Museum. Genau, das sind so die bekommen immer ein Herzchen von uns und die hören wir alle sehr gerne. Aber wir haben noch andere Podcasts mitgebracht. Wir wollen was machen. Willst du einfach deine 5 vorstellen oder wechseln wir uns ab?
Wir wechseln uns ab und auch ein kleiner Disclaimer an der Stelle, wir haben extra IT-Podcast weggelassen, denn das hätte sonst nicht gepasst und wir haben uns auf 5 beschränkt. Das heißt, wir hören natürlich noch mehr, aber man muss sich manchmal einschränken und damit die Folge jetzt auch keine 5-Stunden-Folge wird.
Genau, also ich habe versucht, so ein bisschen. Wenn ich jetzt wenig unterwegs bin und sich dementsprechend die Podcasts stapeln, welche es dann doch am ehesten noch schaffen, dass ich sie höre. Und genau. Und Sandra, möchtest du anfangen?
Ja, genau. Mein erster ist die 29er mit Wolfgang M. Schmidt und Stefan, Nachname ist mir jetzt entfallen. Und sie bringen zweimal im Monat eine Folge raus. Einmal so ein Monatsrückblick, wo sie so die politische Lage halt diskutieren. Und einmal Salun. Salun ist aber hinter einem Bezahl. Schranke drin, also ich abonniere das halt, das auch, ich zahle auch so über Steady halt, damit ich den Salon höre. Und im Salon besprechen sie Artikel und Bücher, die sie gelesen haben. Also finde ich absolut gut, das mal zu hören.
Ich Ich habe jetzt einen Klassiker, glaube ich, mitgebracht. Es ist schon etwas bekannterer Politik-Podcast, den ich aber jede Woche gerne höre. Das ist Die Lage der Nation. Die wird gemacht von in der Regel Philipp Banse und Ulf Bührmeier. Geht immer so um die, ich sag mal, politische Woche, die sie so ein bisschen einordnen. Ich habe mitbekommen, das war aber vor meiner Zeit, dass das zu Corona manchmal vielleicht ein bisschen schwierig zu hören war. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, fand ich es jedenfalls immer sehr, sehr gut, diese politischen Eindruck zu bekommen. Der hat natürlich eine politische Färbung. Ich glaube, das lässt sich fast überall nicht ganz vermeiden.
Das, genau, das lässt sich vermeiden.
Mein Eindruck ist aber, dass sie versuchen, halbwegs neutral da drin zu sein und immer beide oder wenn es mehrere Blickwinkel gibt, zu beleuchten. Ja, das muss man natürlich dann entscheiden, ob einem das gefällt oder nicht.
Also ich habe ja, ich hab sie vor Corona sehr gerne gehört und da würde ich so unterschreiben, was du sagst, aber die haben mich in Corona halt verloren, weil sie also aus meiner Sicht einseitig wurden und deswegen seitdem habe ich sie auch nicht mehr abonniert.
Ja, kann ich auch komplett verstehen. Also manchmal hat man das ja auch, und wenn man dann verloren ist, dann kommt man auch nicht unbedingt kurz danach wieder. Aber sonst auf jeden
Genau.
Fall eine Hörempfehlung.
Dann empfehle ich Flexikon. Ist ein NDR-Podcast. Und was ich total witzig ist, das ist halt, sie sagen selber, sie haben einen Bildungsauftrag und sie probieren halt Sachen aus. Zum Beispiel ihre erste Folge, deswegen, ich fand das total witzig. Sie wollten mal so wissen, was im Swingerclub abgeht. Also haben sie mal einen Swingerclub mal besucht und mal interviewt und berichten halt darüber, was man dazu lernt. Aber das sind auch andere Themen wie sie haben sich wollten sich ernsthaft mit Esoterik auseinandersetzen und dann sind dann diese Bubble halt abgestiegen und also das ist mega witzig und das hat schon die eine und andere Urlaubsfahrt halt mit lachend am Steuer. Also Axel hört das auch sehr gerne. Und bei mir, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann passiert das schon mal, dass ich einfach anfangen muss zum Lachen. Also das ist echt so ein Freude-Podcast an der Stelle.
Ja, sehr schön. Klingt gut, muss ich. Also ich werde sowieso die abonnieren, weil wir wirklich festgestellt haben, alle hat kannte ich nicht von deinen. Das nächste von mir ist auch öffentlich-rechtlich, ist nämlich vom Oliver Kalkofe und dem Oliver Welk. Die kennt man wahrscheinlich, den einen so von Schläferz und Oliver Welk kennt man von der Heute-Show. Die machen auch wöchentlich einen Podcast, den sie da in der ARD-RT-Mediathek veröffentlichen, den man aber auch natürlich wie jeden Podcast sonst auch überall kriegt. Da geht es auch um die Woche, ne? Also sowohl auch mal politisch. Gerade der Oliver Welk ist natürlich durch die Heute-Show auch, sagen wir mal, so ein bisschen politisch angehaucht, aber wird auch mal ganz unterhaltsam. Also letztens haben sie Bücher vorgestellt mit Hundegeschichten. Also wie man dann Hundegeräusche machen muss, damit die Hunde das verstehen, in Anführungszeichen. Sehr witzig und schöner Humor. Wenn ich was Leichtes einfach nur hören möchte, ohne zu viel mich zu ärgern oder nachdenken zu müssen, dann höre ich Kalk und Welk. Ja, sehr, sehr gerne.
Ja. Das nächste, was ich mitgebracht habe, war ein Tipp von einem unserer Hörer. Schöne Grüße gehen raus an Matthias, nämlich Kack- und Sachgeschichten. Sie nehmen da Filme auseinander und erzählen halt die Hintergründe von Filmen. Manchmal kommen auch so andere Sachen mit dabei, wie zum Beispiel wie Mythologie. Dann erzählen sie, wie Mythologie halt die ganzen Geschichten, wie sie entstanden sind. Haben auch Gäste auch dann zu den Themen super interessant. Und man erfährt von den Filmen auch gleich Hintergrundgeschichten, weil das Leute sind, die Film halt studiert haben. Und das heißt, die haben dann auch fundiertes, also für mich zumindest fundiertes Wissen und bringen da so Hintergrundgeschichten mit. Und ich bin dann gestoßen, wo wir uns über die Karibik-Filme halt unterhalten hatten mit Johnny Depp. Und hat der lieber Matthias mich darauf hingewiesen, dass sie mehrere Folgen zu den Filmen gemacht haben. Und ja, und ich fand den Humor super lustig. Und seitdem höre ich da regelmäßig damit rein.
Sehr schön. Ja, jetzt der erste von zwei Comic-Podcasts, die ich habe. Ich glaube, Poe, der Comic-Podcast, ist so ein bisschen eher der so für die Comic-Feinschmecker. Also die bringen natürlich auch die Klassiker Marvel, DC und all sowas, aber da findet man auch durchaus mal Serien, die so ein bisschen abseits vom Mainstream sind. Die haben auch engere Verbindungen zu Verlägen teilweise und dann kommt da auch mal der ungewöhnlichere Comic, ne? Also wer jetzt hier nur Batman erwartet, der wird da enttäuscht, aber kommt trotzdem auch mal vor, wenn es was zu erwähnen gibt da. Gemacht von Andreas und Emu, die Nachnamen habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, sind auch nicht so wichtig. Kommt auch einmal die Woche raus, ist ungefähr eine Stunde die Aufnahme. Und ja, gibt so ein bisschen Überblick, was die lesen, was sie lesenswert, was gut klingt oder was in der ganzen Comic-Szene so passiert ist. Und ja, da ist schon öfters vorgekommen, dass ich danach dann doch nochmal schnell beim Händler des Vertrauens was klicken musste, denn die haben da eine ganz gute Trefferquote. Wer da ein bisschen mehr lesen möchte, vielleicht ist das eine schöne Sache, ja.
Mein nächster Podcast ist also ein Interview-Podcast, nennt sich Hotel Matze. Ich höre jetzt auch nicht alle Folgen, aber in letzter Zeit kommen recht viele Interviewpartner, die ich eigentlich recht interessant finde. Und könnte man sagen, ist eh nicht so Junge Naiv, nur bei Junge Naiv sind manchmal, also da kommt ja die politische Ausrichtung von Jungen halt mehr durch. Bei Hotel Matze habe ich das Gefühl, ist neutraler und somit sind die Interviewten halt gefühlt entsprechend entspannter. Und man kriegt auch Einblicke halt auch in anderen Bereichen. Da war jemand dabei, die halt fast das ganze Jahr über nur am Wandern ist, ja. Und dann, ja, dann bekommt man andere Einblicke in andere Lebensweisen.
Also es sind sehr persönliche Politik. Gespräche, finde ich jedes Mal. Ja, ne? Also ist jetzt, ja.
Also es würde ich sagen, nicht unbedingt ein Politikinterview, sondern halt auch über andere Lebenslage. Oder zum Beispiel einer, der halt über die Welt rumsegelt, ja, und wie man auf die Idee kommt, halt so ein Aufsteigerleben halt zu führen. Sehr, sehr, sehr persönlich und ich höre da gerne zu.
Ja, nächster Comic-Podcast, den ich auch sehr gerne höre, ist Paperback, der Comic-Podcast von Alvin, Toni und Chris. Auch immer mal wieder mit anderen Gästen mit dabei. Veröffentlichung, ja, so alle 2 Wochen hätte ich gesagt. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die gerade drauf sind, sag ich jetzt mal. Ne? Also sind auch mal kleinere Pausen drin. Und ist auch ähnlich wie jetzt der, den ich eben genannt habe, Poe. Stellen viele Comics vor. Ich würde sagen, hier ist jetzt wieder mehr Marvel und DC-Zeug mit drin. Also geht mehr um Superhelden, wobei die auch viel über Mangas und so machen. Die machen auch sehr gute Filmreviews, immer schön getrennt, dass sie erst den Film neutral bewerten und danach nach Kapitelmarke auch in den Spoiler-Talk gehen. Und da die diesen ganzen Hintergrund haben, dann auch teilweise, was die Comicfiguren zum Beispiel angeht, ist das dann nochmal interessant zuzuhören, wenn man dann nochmal so 1-2 Details raushört. Finde ich auf jeden Fall auch, wenn man sich für Comics interessiert, sehr, ja, hörenswert. Genau.
So, last but not least empfehle ich dann noch den Podcast Ostkinder. Interessant, also Hintergrund ist, das sind 2 Hoster, die 81 und 83, meine ich, geboren worden sind, und also im Osten. Und dass sie halt genau zur Wendezeit halt noch Kind waren. Das heißt, sie haben Teil vom Osten und die ganzen Wendezeitalter halt durchlebt. Und das ist halt so aufgebaut, dass immer im Wechsel halt die einen Begriff mitbringen und darüber reden, was sie damit assoziieren, was halt DDR-Bezug halt hat und was mit denen das halt gemacht haben. Und dann erzählen sie halt auch einfach so Hintergrundgeschichten, was in der DDR halt so im Alltag halt abgelaufen ist. Und auf eine sehr schöne Art, wo ich dann echt so Aha-Erlebnisse hatte und man so ein bisschen so auch lernt, wie die andere Seite halt tickt. Also ich selber komme auch nicht aus dem Osten, sodass da man auf jeden Fall da so ein bisschen Bildung bekommt, wie es halt im Osten halt abgegangen ist.
Kommt auch auf die Liste, finde ich auch schon mal. Klingt sehr, sehr spannend, ja. Ja, also das war unser Überblick. Wir haben, wie gesagt, noch ein paar IT-Podcasts mit dabei.
Na, du hast da noch eins vergessen.
Tatsächlich, beinahe hätte ich nur 4 gesagt. Ja, Schreiben und Schreddern, Marc-Uwe Kling. Also Marc-Uwe Kling kennt man, Känguru-Chroniken, Quality Land und so weiter und so fort. Und der macht immer mal wieder, auch öffentlich-rechtlich produziert, Podcasts mit Personen, die schreiben. Also Das fand ich bis jetzt immer sehr, sehr interessant, weil es auch darum geht, wie die auf Geschichten kommen. Ne? Also zum Beispiel gibt es eine Folge mit dem Fitzek. Den lese ich jetzt kaum. In der Familie lesen den Paar ein bisschen mehr. Und mit dem drüber zu sprechen, hey, wie kommst du denn auf eine Idee? Wie schreibst du denn was? Und der Fitzek ist ja zum Beispiel jemand, der sehr viele Bücher produziert. Ne? Und es ist total spannend, die beiden zu hören, wenn die dann sowas brainstormen und wie zum Beispiel der Fitzek in der Hinsicht relativ schnell auf einmal so ein Drall reinbekommt, dass das dann doch spannend wird. Und du beim Hören denkst, ach so, ja, das Buch würde ich dann doch vielleicht lesen, ne? So wie das jetzt gerade klingt. Und das ist nicht nur die Fitzek-Folge, sondern auch sonst immer sehr unterhaltsam, auch wenn ich jetzt keine Bücher schreibe, mag ich diesen ganzen Schaffungsprozess, wenn sie ihr Leid klagen darüber, was man so alles so beim Schreiben so haben kann, wenn man nichts raushaut und so weiter und so fort. Ja, kommt, wie gesagt, nur ab und zu mal eine Folge raus. War bis jetzt aber immer unterhaltsam. Ja.
Sehr gut.
Sehr schön. Jetzt kann ich aber sagen, das waren die
Ja.
Podcasts. Es war eine Auswahl von denen. Findet ihr alle in den Shownotes. Auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wir sind natürlich auch immer interessiert, wenn ihr spannende Podcasts habt. Die nehmen wir auch gerne auf. Und vielleicht schaffen sie es ja dann in unseren Konsum, wenn wir sie gehört und gut gefunden haben. Ne? Und ich werde auf jeden Fall die davon, die ich noch nicht habe, auf jeden Fall jetzt mal in meine Liste packen und denen mal eine Folge eine Chance geben. Genau, das war schon die Folge. Für uns ist es ziemlich genau eine Stunde jetzt gewesen. Ich schaue mal gerade auf die Aufnahme. Ja, 1 Stunde, 2 Minuten. Die kriege ich noch rausgeschnitten. Und ja, ihr kennt das, ne? Die Kommunikationswege über Webseite und diverse Social Networks, allen voran Mastodon. Kommt gerne in den Discord, da diskutieren wir fleißig die neuen Folgen. Das ist ganz gut angelaufen, fand ich. Das war eine gute Idee, dass du das gemacht hast. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch eine tolle Woche. Denkt an den Newsletter, am besten abonnieren. Und ja, dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.